ist also eine Kluft zwischen unserem Bildnis und seinem Bildnis. Aber das Ziel Gottes im Evangelium mit Jesus Christus, mit seinem Kommen, ist die Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes im Menschen. Das heißt, seine Wiederverherrlichung. Das ist, was Paulus hier anklingen lässt. Zu unserer Herrlichkeit. Wir haben es hier also mit dem Wesen, mit dem Ziel der Evangeliumsbotschaft zu tun. Vers 8. Welche keiner der Ersten dieser Welt, wieder dieses Wort, dass die Obersten, das heißt die Gesellschaftsersten, erwähnt, keiner der Ersten dieser Welt gekannt haben. Keine haben sie gekannt. Denn, kurzer Beweis, zwischen Gedankenstrichen, hätten sie sie gekannt, so hätten sie nicht den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Merken Sie den zweifachen Gebrauch von Herrlichkeit? Damit Gott uns zur Herrlichkeit führen kann, braucht es jemanden, der von der Herrlichkeit kommt, um hierher zu kommen, gekreuzigt zu werden, dann wieder verherrlicht zu werden, um uns dann ihm nachzuziehen. Komprimiert haben wir hier das Evangelium. Hätten sie diese Weisheit gekannt, so hätten sie nicht den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Gott hat es aber ihnen verhüllt, damit sie in ihrer Sündhaftigkeit ihn kreuzigten, damit gerade durch diese Tat ein Heilsweg geöffnet würde. Vers 9. Sondern, wie geschrieben ist, was ein Auge nicht sah und ein Ohr nicht hörte und nicht in das Herz eines Menschen kam, er fasst hier zusammen, was er schon sagte. Die Weisheit, diese Botschaft, diese Rettungsbotschaft, diese Veränderungsbotschaft kommt nicht von Menschen, kam nie in das Herz eines Menschen. Was Gott bereitete denen, die ihn lieben. Herrliche Worte, über die es sich lohnt, lange nachzusinnen. Gott hat das Heil bereitet, durch welches er uns in sein Bild verwandelt, und er führt es so aus, dass es für die ist, die ihn lieben. Gott Liebende ist ein Wesensmerkmal von Christen. Nur solche, die ihn lieben, sind Christen. Alle, die ihn in Wirklichkeit lieben, sind Christen. Lieben, Gott zu lieben, ist ein Wesensmerkmal eines Christen. Studieren Sie einmal diesen Gedanken anhand von einiger Parallelstellen, zum Beispiel am Ende vom Epheserbrief und dann auch Jakobus 1, Vers 12, glaube ich, ist es, und ähnliche Stellen. Da sind vielleicht Parallelstellen angegeben. Ein sehr ernüchternder Gedanke, ein aufrüttelnder Gedanke, ein heiligender Gedanke, ein Gedanke, der uns vom Hocker holen kann und uns wieder in ernste Nachfolge ziehen kann. Also, das ist die Weisheit, eine vor Menschen verborgene. Gott hat sie verborgen. Aber jetzt kommt der zweite, kleinere Abschnitt, in dem Paulus sagt, diese Weisheit ist eine von Gott selbst nun enthüllte. Er hat sie verborgen, aber geplant, er wird sie auch enthüllen. Verse 10 bis 13. Aber uns enthüllte Gott sie. Dieses uns muss nach den folgenden Versen, so scheint es mir und wohl auch anderen Auslegern, in zweifacher Schicht aufgefasst werden. Das heißt, uns dürfte sich auf zwei konzentrische Kreise beziehen. Zunächst einmal die Apostel, die uns Gottes Wort gegeben haben. Die Jünger Jesu, denken wir an Johannes 16, die Verse 13 bis 15 etwa, Jesus sagt, er sende den Geist und er wird sie in die Wahrheit führen, sodass sie imstande sind, sich zu erinnern. Und diese geben dann die Botschaft weiter. Und die Apostel legen das Fundament, auf dem wir dann bauen. Aber in der Folge, schönen Dank, in der Folge offenbart der Geist Gottes mit dieser Offenbarung es uns allen. Das heißt, der größere Kreis wäre die Gemeinde Jesu Christi. Uns zunächst, Paulus, andere Apostel, dann aber alle Leser dieser Offenbarung, Leser des Wortes Gottes, die dir das Wort des Gottes ernst nehmen und sich die Augen öffnen lassen, wenn sie Christen werden. Also Gemeinde Jesu. Uns enthüllte Gott sie, das heißt diese Evangeliumsweisheit, durch seinen Geist. Wieder zweischichtig. Den Aposteln hat er es als Offenbarung, als Enthüllung offenbart. Uns werden die Augen geöffnet, wir leben aus dieser Offenbarung, aber auch unsere Augen müssen ja dafür geöffnet werden. Wir verstehen es oft nicht direkt, wenn wir lesen, wie gestern schon gesagt. Es gibt Leute, die studieren die Bibel und bleiben blind für das Eigentliche, das gibt es. Da muss sein Geist, und dafür können wir beten, Jakobus 1, Vers 5, wen Weisheit mangelt, da braucht es den Geist Gottes, uns die Augen zu öffnen. Oder denken wir auch an Epheser 1, Vers 18, geöffnete Augen des Herzens, des Verständnisses. Uns enthüllte Gott sie durch seinen Geist, denn der Geist, das heißt der Geist Gottes, erkundet alles. Der ist bekannt mit allem. Der ist auf jedem Gebiet Kenner. Auch die Tiefen Gottes. Denn wer unter Menschen weiß, was des Menschen ist, kein Mensch weiß, was im Herzen eines anderen ist. Jeder von uns ist eine verschlossene Hülle für den anderen. Niemand weiß, wen er heiratet. Niemand. Deshalb ist das Gespräch so sehr notwendig, damit wir einander kennenlernen. Wenn wir uns aber nicht offenbaren, lernt niemand uns kennen. Und wir wollen doch Gemeinschaft haben. Das bringt es mit sich, dass wir uns exponieren. Das heißt, in Gefahr bringen. Schlatter sagt einmal, wir sind, jeder von uns, eine Gefahr für andere. Gespräch bringt Gefährdung, aber auch Gemeinschaft. Es ist ein Risiko. Es kann ein Genuss sein, es kann ein Leiden mit sich bringen. Wenn wir erleben, dass es immer wieder Leiden bringt, dann tendieren wir uns, schneckenähnlich, uns zurückzuziehen. Aber das geht auch nicht auf die Dauer. Wir merken, früher oder später müssen wir uns wieder öffnen. Mit Schmerzen tun wir es vielleicht, ja. Kein Mensch weiß, was im anderen wirklich ist, bis er sich zeigt durch Mundsprache oder Körpersprache. Wenn nicht der Geist des Menschen, manchmal wissen wir selbst nicht, was alles in uns ist, aber wir sind uns am nächsten, das ist klar. So weiß auch niemand, was Gottes ist oder was in ihm ist, wenn nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes kennt es. Aber wir empfingen nicht den Geist der Welt, das heißt, es brauchte einen Geist, um die Weisheit Gottes, das, was in Gott war, kennenzulernen. Aber jetzt hält er noch ausdrücklich, ganz bewusst fest, dieser Geist, der uns das geoffenbart hat, ist nicht zu verwechseln mit einem anderen, der Geist dieser Welt ist. Das geschieht aber auch in christlichen Kreisen. Die zwei müssen auseinandergehalten werden. Die haben zwei verschiedene Art von Vorgehen und Wirkung. Wir empfingen nicht den Geist der Welt, sondern den Geist, der von Gott ist. Wozu? Wozu haben wir den Geist Gottes bekommen? Damit wir das uns von Gott Geschenkte wissen möchten. Wissen, nicht nur erkennen. Wissen, ein stärkeres Wort. Wieder diese zwei Schichten bei wir, beim Pronomen wir. Zunächst die Apostel, die brauchten den Geist Gottes, um kennenzulernen und davon überzeugt zu werden, also das ist zu wissen, was Gott geschenkt hatte, das Heil, sodass sie darüber sprechen konnten. Und von dieser Offenbarung leben wir und denselben Geist brauchen wir wiederum, um das, was der Geist bereits geoffenbart hat, auch kennenzulernen, sodass wir wissen, überzeugt sein können von dem, was Gott uns geschenkt hat, an Heil geschenkt hat. Vers 13 ist die Zusammenfassung gleichsam der ganzen Verse 6 bis 13. Vers 13, wenn wir das erkennen, dann hilft es uns, diesen schwierigen, etwas schwierigen Vers besser zu verstehen. Vers 13 fasst er jetzt zusammen. Dass wir auch reden. Gucken Sie wieder zurück zu Vers 6. Da hieß es ja, Weisheit reden wir. Und jetzt kommt er zurück auf diesen Gedanken, wir reden, seine Verkündigung. Was wir auch reden. Wie? Paulus will deutlich machen, den Geist Gottes braucht man an zwei Stellen, um zu erkennen, zu wissen, was Gott schenkt, was er zu sagen hat. Und zweitens, um es zu sagen. Es braucht nicht nur den Geist Gottes, um es kennenzulernen, es zu wissen, sondern es braucht den Geist Gottes, um es weiterzusagen. Das ist das Anliegen von Vers 13. Dass wir auch reden. Wir haben hier eine Parallelstelle zu 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist Gott gehaucht, stammt von Gott. Und die zweite Stelle, 2. Petrus 1, ab Vers 19. Heilige Menschen Gottes wurden vom Geist Gottes getragen. Dies ist die Parallelstelle. Das heißt, Propheten und Apostel erfuhren die Offenbarung Gottes, sodass sie zunächst einmal die Weisheit Gottes kennenlernten. Und dann hat der Heilige Geist ihnen die Worte geschenkt, mit denen sie diese Weisheit, diese Botschaft weitersagen konnten. Was heißt, dass der Wortlaut der Heiligen Schrift ernst zu nehmen ist. Nicht nur das Gedankengut, der Inhalt ist von Gott, sondern die Form, die Art und Weise, wie Gott es uns hier gesagt hat, ist von Gott. Dass wir auch reden, nicht mit Worten, die menschliche Weisheit lehrt, sondern mit solchen, die der Heilige Geist lehrt. Das ist es, was Exegese möglich macht. Kein einziges anderes Buch kann mit solcher Genauigkeit unter die Lupe genommen werden, mit solcher Exaktheit exegesiert werden, als die Heilige Schrift. Kein Buch aus der Antike, Herodot, Homer, Caesar, oder sagen Sie Caesar, Tacitus, oder vielleicht sagen Sie Tacitus, was sagt die jüngere Generation heute? Tacitus? Tacitus, Caesar, nach wie vor. Keiner dieser Schriftsteller kann so unter die Lupe genommen werden wie die Heilige Schrift. Da stimmt alles. Man kann sich darauf verlassen. Und dann kann man Schrift mit Schrift vergleichen. Und es klappt. Ja. Ich weiß, einmal habe ich, vielleicht schon mehrere Mal, aber ich mir ist bewusst, vor Jahren einmal, als ich mich vorbereiten musste, als ich an der Akademie begann, Vorlesungen zu halten, habe ich mich vorbereitet auf ein Thema. Und dann war es ein schwieriges Thema und ich musste jetzt Klarheit bekommen. Denn es war so viel, herrschte so viel Klarheit auf diesem Gebiet unter Christen. Jetzt musste ich endlich mal Klarheit bekommen. Nicht nur, weil ich dort Vorlesungen zu halten hatte, auch sonst. Und dann hatte ich etwas, war mir etwas bange. Wird die Schrift jetzt einer wirklich genauen Untersuchung standhalten? Ich zitterte fast und habe dann angefangen zu studieren. Aber dann wurde ich doch beschämt. Als ich dann den verschiedenen Texten nachging, in den Propheten, im Evangelium oder in der Apostelgeschichte, in den Briefen, und merkte, wie haargenau Gott sich ausgedrückt hatte, die Propheten sich ausgedrückt hatten, die Apostel, dann war ich ganz beschämt. Der Text wurde klar, die Mosaiksteinchen bekamen ihren Platz, die Wahrheit nahm Bildform an. Es war herrlich. Und seitdem bin ich fester geworden in meinem Vertrauen auf das Wort Gottes. Und immer wieder mache ich Ähnliches, aber nicht mehr mit dieser inneren, war nicht eine richtige Furcht, aber es war doch eine Frage, wird sie es standhalten? Heute nicht mehr so. Ich habe Fragen, ernste Fragen. Und ich stehe vor dem Ende einer Sackgasse. Aber wenn ich dann bete, gibt der Herr oft Erleuchtung. Und nicht immer, aber immer wieder merke ich dann, ja, es stimmt. Die Heilige Schrift ist eine organische, nicht widersprechende Wahrheit. Vers 13, ja. Sondern mit solchen, die der Heilige Geist lehrt. Jetzt kommt eine partizipiale Formulierung. Wir könnten im Deutschen, wir vermeiden ja Partizipien im Deutschen, wir könnten hier jetzt einen Doppelpunkt ansetzen, hinstellen, sondern mit solchen, die der Heilige Geist lehrt, Doppelpunkt, und einen neuen Satz beginnen. Nach einem Doppelpunkt kommt im Deutschen, wenn es ein vollständiger Satz ist, ein Wort mit großen Buchstaben geschrieben. Und jetzt fragen die Ausleger sich, dies ist eins der schwierigeren Stellen der Heiligen Schrift, jetzt fragt man sich, wir haben zweimal das Wort geistlich. Und jetzt ist die Frage, ist es maskulin im Maskulinum oder im Neutrum aufzufassen? Der Ausleger, der hier zu schnell antizipiert, das heißt vorwegnimmt, was kommt, mit Vers 14, also, der kann hier in Schwierigkeiten bekommen. Wir werden hier nicht zu schnell nach vorn schauen müssen, sondern zunächst einmal, wie auch das Griechische es andeutet, hier einen Höhepunkt finden wollen für das, was eben gesagt wurde. Dies ist, Vers 13 ist die Zusammenfassung. Behalten wir das im Auge, dann fällt die Entscheidung nicht mehr so schwer. Dann ist es Neutrum, nicht geistliche Menschen, solche, die den Geist haben, sondern Geistliches. Beide wären also im Neutrum aufzufassen. Beide Wörter geistlich. Das heißt, wir lesen so, zu Geistlichem fügen wir oder passen wir Geistliches. Und wenn wir das so lesen, wird es bald klar. Wenn wir dann weiterlesen, merken wir, dass hier nicht nur rückblickend formuliert wurde, sondern der Grund gelegt wird für das, was folgt. Das heißt, hier ist auch die Begründung, warum man es nicht verstehen kann. Man braucht den Geist Gottes. Was will Paulus in Vers 13 sagen? Zusammenfassung. Entschuldigung. Es scheint, als ob Paulus sagen will, Es braucht nicht nur den Geist Gottes, um dieses Geheimnis, diese Botschaft, diese Weisheit zu offenbaren, zu enthüllen, sondern wenn diese Botschaft weitergegeben werden soll, braucht es den Geist Gottes, um diese Botschaft zu formulieren. Es braucht Worte, mit denen diese Botschaft weitergegeben wird. Denken wir auch an das Gebet des Apostels in Epheser Kapitel 6. Es dürfte Vers 19 und 20 sein. Paulus bittet die Leser, dass, wenn er seinen Mund auftut, ihm eine Botschaft gegeben wird. Er will es auch in richtiger Weise sagen. Er will einen Inhalt haben und er will es in rechter Weise sagen. Beides. Und das ist auch mein Gebet immer wieder. Nicht nur, dass ich eine Botschaft habe, sondern die Gnade habe, diese Botschaft in rechter Weise zum Ausdruck zu bringen. Sodass, und da ist mein Gebet nicht, dass jeder es versteht, sondern dass die es verstehen sollen. Denn es ist doch heute so, dass Gott es zulässt, wo jemand nicht will, die Wahrheit erkennen, kann sie ihm verschlossen bleiben. Gott verschwendet nicht seine Weisheit. Er will sie dem offenbaren, der sie bereit ist zu lieben. Also zu Geistlichem passen wir Geistliches. Das ist heute in den großen Fragen der Gemeinde Jesu sehr wichtig. Wir müssen wissen, was die Botschaft ist, und wir müssen die rechten Vehikeln haben, Träger, und da hapert es. Es heißt immer wieder, die Botschaft dieselbe, die Ausdrucksweise muss sich ändern, um sich anzupassen. Da liegt der Haken. Nicht passen wir uns der Welt an, um diese Botschaft zum Ausdruck zu bringen, sondern wir kennen die Welt nie richtig. Gott kennt den Menschen vor uns. Und wir brauchen nicht nur eine klare Botschaft, wir brauchen eine biblische Art und Weise, diese Botschaft überzubringen. Und die kann nur Gott uns schenken jeweils. Die wählen wir uns nicht einfach so aus, nachdem wir marktmäßig, marktforschungsmäßig erkundet haben, wie kann man die Menschen am besten erreichen. Der Träger des Evangeliums muss vom Heiligen Geist geschenkt werden. Darüber sollte man zunächst einmal nachdenken, bevor man zu schnell in die Details kommt. Ja, was meinen Sie jetzt? Das ist Theorie, was ist die Praxis? Das ist nicht biblische Sprache. In der Bibel kennen wir diesen Unterschied nicht. Das ist philosophisch bedingt. Ja. In der Bibel ist keine Theorie, immer Wahrheit. Manchmal stellt man mir diese Frage, das ist Theorie, was ist die Praxis? Ich sage, dies ist die Praxis. Hier, dies ist die Praxis. Das soll einmal ernst genommen werden. Dann ist der Weg zur Praxis nicht weit. Die Bibel gibt uns viel mehr Antworten auf ganz konkrete Fragen, als wir zunächst denken können. Das gilt es zunächst einmal zu bedenken, bevor wir fertige Antworten uns geben lassen wollen. Vers 14. Mit Vers 14 erklärt Paulus ein weiteres, um deutlich zu machen, dass niemand in Korinth Grund hat, sich zu rühmen über einen Menschen. Gott gebührt alle Ehre. Die Botschaft beginnt bei ihm. Die Art und Weise, wie sie zu verkündigen ist, kommt von Menschen. Und jetzt zum Dritten. Er muss Menschen auch empfänglich machen. Und hier haben wir wieder eine weitere Antwort für die evangelistische Verkündigung. Nicht das Mittel garantiert für die Klarheit, dass man es versteht, sondern der Geist Gottes muss ihm gegenüber die Herzen, das innere Auge öffnen, damit er es verstehen kann. Aber der seelische Mensch nimmt, was des Geistes Gottes ist, nicht auf, denn es ist ihm Torheit. Und er kann es nicht kennen, weil es geistlich beurteilt wird. Soll es aber geistlich beurteilt werden, bedarf es der Hilfe des Geistes Gottes. Das ist, was Paulus hier sagen will. Frage: Was ist der seelische Mensch? Ich weiß nicht, ob bei Ihnen das so übersetzt ist.
Natürlicher.
Das ist Elberfelder, ja?
Ja.
Ja. In Anlehnung wahrscheinlich ans Englische.
Luther auch.
Luther auch? Der natürliche Mensch? So. Das ist zu schnell so formuliert. Ich habe das früher auch gedacht. Aber das passt hier nicht so gut, glaube ich. Das ist natürlich eingeschlossen. Der natürliche Mensch ist der nicht wiedergeborene Mensch. Aber hier ist keine Gegenüberstellung zwischen Wiedergeborenen und Nicht-Wiedergeborenen, sondern hier ist gegenübergestellt Fähigkeit, Gottes Wahrheit zu verstehen und Unfähigkeit, Gottes Weisheit zu verstehen. Diese zwei sind einander gegenübergestellt. Und die finden wir nicht nur in der Gegenüberstellung von Gläubigen und Ungläubigen, sondern auch unter Gläubigen. Auch unter Gläubigen gibt es Menschen, die seeleorientiert sind, anstatt Geist Gottes. Was heißt das, seeleorientiert? In Hebräer Kapitel 4 steht ein Wort, das hier sehr wichtig ist: Das Wort Gottes trennt. Und dann heißt es Seelisches und Geistliches. Und allzu oft kommt der Leser hier zu schnell zu dem Schluss, er trennt Seelisches von Geistlichem. Das ist nicht, was der Schreiber dort meint. Es gibt gutes Seelisches und es gibt ungutes Seelisches. Es gibt gutes Geistiges und es gibt ungutes Geistiges. Wir brauchen das Wort Gottes und den Geist Gottes, um zu erkennen, was auf beiden Gebieten gut und böse bzw. ungut ist. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 dürfte es sein, sagt der Apostel, betet der Apostel, dass Gott sie heilige nach Leib, Seele und Geist. Da ist die Wertskala dieser drei Komponenten unseres Wesens erwähnt. Man beginnt von unten. Leib, Seele, Geist. Ich denke, ich habe dieses Bild hier schon mal gebraucht. Von der Hand vielleicht nicht. Naja, wir haben ja nicht immer dieselben Leute. Entschuldigung. Wenn wir das Wesen, ein kurzer Exkurs hier zum Wesen des Menschen in die Anthropologie. Was die Substanz betrifft, oder was ist immer? Schwer hier ein Wort zu finden. Das Material selbst, das, woraus ein Mensch besteht, wenn wir danach fragen, nach der Zahl, dann ist die Antwort zwei. Der Mensch besteht aus zweierlei, lassen Sie mich dieses Wort einmal philosophisch-philologischen Sinne gebrauchen, Substanz in Anführungsstrichen also. Das heißt, es gibt im Weltall, das ist schon von alters her bekannt, nur zwei Substanzen, aus denen das Dasein besteht, Materie und Geist. Und der Mensch besteht aus diesen zwei sogenannten Substanzen. Deshalb spricht Paulus von einem äußeren Menschen und einem inneren Menschen. Oder Petrus von einer Hülle, in der man wohnt, oder einem Zelt. Zelt spricht er, ja. Gefäß. Unser Geist wohnt gleichsam in einem Gefäß, der materiell ist. Aber wenn diese Zweiheit lebend ist, lebendig ist, dann haben wir phänomenal, nicht substanziell, sondern phänomenal drei. Das heißt, fragen wir nach der Konstitution des Menschen, substanziell ist er zwei, also dichotom, aber phänomenal ist er trichotom, das heißt drei. Geist, Seele, Leib. Wie ist das so aufzufassen? Ich habe zwei Hände, nehmen wir an, sie stellen die zwei Substanzen des Wesens des Menschen dar. Zunächst einmal haben wir Adam bei der Schöpfung die Tonhülle. Und jetzt verleiht ihm Gott Geist. Und so wird der Mensch eine lebende Seele. Nefesh. Dadurch entsteht eine Dreiheit. Nicht substanziell, immer noch nicht, aber phänomenal. Ich bin immer noch nur zwei. Aber ich habe hier gleichsam drei Felder. Einen rein geistigen Teil, einen rein leiblichen Teil und den Teil, wo die zwei einander ineinander gehen, sodass es ein Mensch ist. Er ist im Grunde auch monistisch. Er ist monistisch, dichotom, trichotom. Also, das sind die Fremdwörter, die können Sie vergessen, wenn Sie wollen. Diese Verzahnung ist die Verzahnung des Inneren mit dem äußeren Menschen. Und an dieser Stelle gibt sich der Mensch anders als nur hier oder nur hier. Ich kann ganz ruhig sitzen und denken, mein Körper ist kaum beteiligt, meine Seele, das heißt das Seelische, kaum. Rein abstrakt wird jetzt gedacht, konzentriert. Und irgendwo, natürlich, gebraucht der Geist die Grauzellen und so weiter, wie man sie nennt. Aber es ist eine geistige Arbeit. Aber dann kommen Gedanken, die gleichsam den Rest des Menschen nach sich ziehen. Und dann über die Seele kommt der Leib und er beginnt sich zu bewegen. Ja? Es braucht nur jemand Feuer zu rufen und schon kommt die Seele des Menschen, ja, und der Leib in Aktion. Aber wenn der Mensch normal leben soll, gibt es eine Hierarchie. Das heißt, die Herrschaft muss beim Geist bleiben, nicht beim Leib, sodass wir wie ein Roboter oder wie ein Tier uns bewegen mit lauter Reflexen und so weiter, Mechanismen. Wir sind nicht instinktorientiert. Mechanismen, auch nicht von der Seele her, sondern vom Geist her. Aber alle drei sollen geheiligt sein. Alle drei sind Geschaffenheit, sind Geschaffenes, ja, sind Schöpfung. Sie sind alle gut, nur müssen sie in einer gewissen Reihenfolge da sein. Jetzt ist es aber so, die Wahrheit Gottes ist abstrakt, sie ist Wort. Logos heißt Gedachtes, weshalb es auch für eine Darbietung, für eine Vorlesung oder für eine Darbietung, einen Vortrag gebraucht werden kann. Das war ein gutes Wort, kann man sagen, nach einer Predigt. Ja? Die Darbietung, das Ganze war ein sinnvolles Darlegen von Gedanken, das ist Logos. Bremer hat mit dem Ausdrücken dieser Gedanken zu tun. Gott vermittelt oder Gott nimmt Verbindung mit uns auf mittels abstraktem, mittels Wort. Dieses Wort erreicht mein Ohr, das Tor zum Kopf, zum Denken. Dort soll es mich beherrschen. Dort sind die Hebel für mein seelisches Wesen und für meinen Leib. In dieser Reihenfolge kann ich heilig leben. Nun ist es aber so, wer von Gott getrennt ist, bei dem funktioniert der Geist, aber, wie Paulus in Epheser 4 sagt, Vers 18 wohl, von Gott aus gesehen ist er leer. Leerer Denksinn. Das heißt, die Gedanken, die der Mensch denkt, sind nichtig, hohl, leer, eitel. Das macht sich auf die Dauer bemerkbar. Er wird unruhig und lebt dann eher im Seelischen, wenn er nicht eine Ideologie findet, die gleichsam Gottes Stelle einnimmt. Aber philosophiegeschichtlich ist das Vergangenheit. Die Philosophie ist in ihrer Suche nach tragenden Ideologien zu Ende gekommen, zum Ende ihrer Möglichkeiten, sodass das Denken heute, das Suchen nach Ideen, die alles tragen sollten, dieses Suchen ist zu Ende. Das heißt, auf der obersten Schicht ist wirklich eine Leere eingetreten und wir leben jetzt im Seelischen und im Leiblichen. Der unbekehrte Mensch lebt sowieso in diesen Bereichen. Der christliche Mensch, der Christ, kann so leben. Paulus sagt es später: Ich musste zu euch kommen wie zu Fleischlichen. Fleischlich und seelisch sind verwandt. Das heißt, wer seeleorientiert lebt, gefühlsmäßig, stimmungsmäßig, dort liegen die Werte für ihn, das ist für ihn wichtig, ja, der wird eingestellt sein, abhängig sein vom Tangenten, vom Greifbaren, dass er zum Leib gehört. Das wird, Leib und Seele werden dort die zwei Lebensbereiche sein. Viele, viele Christen sind, trotz dessen, dass sie wiedergeboren sind und den Geist haben, sie haben den Geist so wenig kennengelernt, das Wort Gottes so wenig kennengelernt, beziehungsweise so stark zurückgedrängt, dass sie wieder ähnlich denken und leben wie Nichtchristen, nämlich seelisch. Und wenn die Gedanken dort zu Hause sind, werden sie unfähig sein, wird der Geist unfähig sein, Gottes Weisheit zu kapieren. Das ist, was Paulus in diesem Abschnitt bis Kapitel 3, Vers 4 deutlich machen will. Und da braucht es Gottes Geist, um uns fähig zu machen, in die Buße zu führen und uns fähig zu machen, seine Gedanken ihm nachzudenken. Lesen wir diese Verse. Aber der seelische Mensch, das heißt der diesseits Orientierte, könnten wir zusammenfassen, der diesseits Orientierte, nimmt, was des Geistes Gottes ist, das heißt das Wort Gottes, nicht auf. Denn es ist ihm Torheit. Es ist ihm nicht wichtig, unwichtig, weil anderes ihm wichtig geworden ist. Und er kann es nicht kennen, weil es geistlich zu beurteilen ist oder beurteilt wird. Aber der Geistliche, nicht nur der, der den Geist Gottes hat, sondern der, in dem der Geist Gottes Raum hat, dieser Geistliche beurteilt alles. Weil der Geist Gottes es ist, das hat er schon vorhin gesagt. Es ist der Geist Gottes, der uns das offenbaren muss. Er kann alles beurteilen. Er wird aber von niemandem beurteilt, denn wer kannte den Sinn des Herrn? Und wir haben ja diesen Sinn. Durch den Geist Gottes haben wir diesen Sinn. Wer kannte den Denksinn des Herrn? Wer wird ihn unterweisen? Wir haben aber den Denksinn Christi, dadurch, dass wir den Geist Christi haben. Und ich, Brüder, konnte zu euch nicht wie zu Geistlichen reden, sie waren aber Christen. Aber sie waren seelisch und deshalb fleischlich, sondern wie zu Fleischlichen, wie zu Kleinkindern in Christus. Milch gab ich euch zu trinken und nicht Fleisch. Eine sehr wichtige Aussage. Das heißt, haben wir seelische Menschen in den Gemeinden, in den christlichen Kreisen, haben wir fleischlich Gesinnte, solche, die wenig Interesse am Wort Gottes haben, die es schwer finden, eine Lehrverkündigung zu fassen, aufzunehmen, dann müssen wir diese nicht schon deswegen ganz fahren lassen oder vernachlässigen. Paulus bemüht sich um solche kranke Christen, solche Invaliden. Aus irgendeinem Grund waren sie nicht so vorwärts gekommen, nachdem sie zum Glauben gekommen waren. Und er macht sich die Mühe, sie zur Geistlichkeit zu führen. Und dazu braucht es Milch, zunächst einmal. Und dann die festere Speise nach und nach, wie er Mütter und Väter von Kleinkindern es wissen. Milch gab ich euch zu trinken und nicht Fleisch, das heißt schwere Speise, denn ihr konntet es noch nicht vertragen. Aber auch jetzt könnt ihr es nicht. Ihr seid immer noch nicht so richtig vorangekommen. Denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Zank und Entzweiung unter euch sind, seid ihr nicht fleischlich? Das sind Indizien für fleischliche Gesinnung. Denkweise. Ihr seid ja diesseits orientiert in der Beurteilung von euren Lehrern. Ihr schaut nur nach dem Äußeren. Der Paulus, der kann besser reden als Paulus. Ja, ja, das ist ja eine Diesseitigkeit. Nicht schlecht ist das. Es ist nicht schlecht, wenn man gut sprechen kann. Aber wenn die Gedanken da haften bleiben, dann ist man diesseits orientiert. Es gibt viele Christen, die heute so urteilen. Deshalb suchen auch sich auch die Pastoren so aus. Der besser reden kann, der kommt eher ran. Ja? Das ist nicht immer der Gesichtspunkt, aber es kann einer sein. Und ihr wandelt nach Menschen. Wir müssen hinzufügen, nach Menschenweise. So leben Menschen, nicht Christen also. Das ist natürlich für sie. Sie sind natürliche Menschen. Sie leben im Diesseits, da ist ihr Zuhause. Und wenn das Diesseitige einmal zusammenklappt, dann sind sie aufgeschmissen, dann sind sie verwirrt und können bald Selbstmord begehen. Als der große Brand in Sando kam, vor einigen Jahren, und das nachts in der Nähe dort bekannt wurde, soviel ich weiß, sind einige sogar aus dem Fenster geschwommen. Also, wenn die Welt, das Diesseitige, das Greifbare zusammenklappt, dann ist das Haus des Menschen weg. Das Leben, die Substanz, das Tragen, das Fundament ist weg. Wenn kein Halt sonst wo ist. Interessant ist, dass wie nennt man einen Menschen, der eine Ideologie hat? Ein Ideologe? Nicht der Idealist? Nicht im populären Sinne, sondern im philosophischen Sinne. Jemand, bei dem eine Idee der oberste Begriff ist. Ja? Wie? Wie? Sie können beide Begriffe gebrauchen, nur wenn Sie mich verstehen. Ich glaube, Sie verstehen mich. Denn Ideologe kann der sein, der mit der Wissenschaft der Ideen umgeht. Ja? Und Idealist kann im populären Sinne sein, der irgendwo nur Ideale hat. Ja? Aber wenn wir das im Philosophischen auffassen, nämlich es ist der, der irgendeinen obersten Begriff hat, wie Platon oder Aristoteles, ja, die haben einen obersten Begriff, von dem alles beherrscht wird. Wer eine solche Weltanschauung, Lebensanschauung hat, der ist nicht so schnell verwirrt, wenn das Diesseitige zusammenklappt. Der hat eine Religion, ja. Das heißt, er hat einen Gott. Genauso ist es mit, jetzt brauche ich wieder, fehlt mir wieder ein Wort, Religionisten. Das heißt, Menschen, die eine Religion haben. Auch wenn es die falsche ist. Aber wir merken, wenn wir um uns her schauen, Menschen, die eine Religion haben, die haben eher eine intakte Ethik, die haben eher etwa ein intaktes Weltbild. Es ist das Falsche, aber es trägt sie gewissermaßen durch gewisse Schwierigkeiten. Die sind tragfähiger. Nur auf die Dauer wird das auch nicht halten, aber es trägt sie mehr durch als solche, die nichts oben haben und die nur im Seelischen und im Diesseits leben. Die kommen bald ins Irrenhaus, die gehen bald, die machen bald Selbstmord und so weiter. Beides haben wir heute. Wir haben immer noch Ideologen oder Idealisten in dem Sinne, wir haben immer noch Leute der Religion, aber sie werden weniger. Es werden weniger. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, ein anderer ich des Apollos, seid ihr nicht fleischlich. Mit Vers 4 in Kapitel 3 hat Paulus die Hauptargumente, die Hauptgedanken zur Ausführung gebracht, in Bezug auf das Parteiwesen. Im letzten Teil, nein, Entschuldigung, noch nicht. Es ist noch ein Hauptteil und dann hat er Schlussbemerkungen. 3, Vers 5, wir haben jetzt den nächsten Unterabschnitt, den vierten. Der erste war der Aufruf, 1, 10 bis 12. Der zweite die Argumente, zunächst einmal gegen das Parteiwesen, die Grundargumente, 1, Vers 13 bis 31. Dann drittens, das haben wir eben zu Ende besprochen, die Verkündigung des Paulus in Korinth lieferte keinerlei Anlass zur Parteinahme. Jetzt der vierte Unterabschnitt, vom rechten Schätzen der Lehre des Evangeliums. Jetzt wird er zeigen, wie man mit Lehrern umgeht, wie sie einzuschätzen sind, wie man sie zu betrachten hat. Ein sehr hilfreicher Abschnitt. Ich gebe Ihnen einen Überblick. Dies ist der Text 3, Vers 5 bis 4, Vers 2. Ab 4, Vers 3 wird er Schlussbemerkungen anbringen. 3, Vers 5 bis 4, Vers 2 vom rechten Schätzen der Lehre des Evangeliums. Klein a, sie sind nur Diener in Anführungsstrichen, denn das ist Zitat, Verse 5 bis 9, sie sind nur Diener. Klein b, sie sind Mitbauarbeiter an einer Wohnstätte für Gott. Sie können auch Tempel sagen, wenn Sie wollen. Sie sind Mitbauarbeiter an einer Wohnstätte für Gott. 10 bis 17. Klein c. Auch eine richtige Selbsteinschätzung ist wichtig. Auch eine richtige Selbsteinschätzung ist wichtig, wenn man die Lehrer richtig betrachten will. 18 bis 22, bis Ende des Kapitels. Und die ersten zwei Verse in Kapitel 4 sind Zusammenfassungen, wie man in rechter Weise über Lehre des Evangeliums zu denken hat. Erstens, sie sind nur Diener. Wer also ist Paulus? Wer Apollos? Nur Diener. Kellner. Menschen, die zu Tische dienen, die auftischen, was Gott bereitet hat. Der Koch ist Gott, nicht Paulus, nicht Apollos. Er trägt nur auf, was von der Küche kommt. Nur Diener, durch die ihr zum Glauben kamt, wie der Herr es gab. Ich pflanzte, Apollos bewässerte, Gott jedoch ließ wachsen. Das Aber ist hier ein starkes Aber. Man sollte eigentlich mit jedoch übersetzen. Gott jedoch ließ wachsen. Von Anfang bis Ende ist es sein Tun. So dass weder der Pflanzende etwas ist, im letzten Sinne, ja, letzten Endes, noch der Bewässernde, sondern Gott, der wachsen lässt. Der Pflanzende und der Bewässernde sind eins. Sie sind Diener. Aber jeder wird seinen eigenen Lohn bekommen, nach seiner eigenen Arbeit. In diesen kurzen Worten wird zusammengefasst, was Jesus über die Treue lehrt. Der Lohn wird ja nach der Treue sein. Und es gibt zwei klassische Gleichnisse. Wenn man die zusammenzieht und vergleicht, dann wird das deutlich. Im einen Fall bekommt jeder gleich viel, ja, aber das Ergebnis ist ungleich. Die Belohnung ist ungleich, weil die Treue ungleich war. Im anderen Fall bekommen sie verschieden, aber die Treue war gleich, sodass der Lohn gleich ist. Dadurch erfahren wir, dass der Lohn nach der Treue gemessen wird. Eigentlich, im Grunde ist alles Geschenk, denn Gott gibt sogar die Gnade zur Treue. Ja. Es bleibt, bitte? Die Gleichnisse?
Ja.
Oh, die kann ich jetzt, die Texte kann ich jetzt nicht leider aus dem Stegreif Ihnen
in
geben.
Überschrift. Obwohl jeder gleich viel bekommt und die Treue verschieden war.
Das eine Gleichnis ist in Matthäus 25, wo jeder gleich viel bekommt. Es sind drei, aber der dritte, der verwirkt es ja. Aber ich denke jetzt an die ersten zwei. Der eine bekommt fünf und der andere zwei oder drei. Zwei wohl, ja. Aber der Lohn ist derselbe, ja. Das ist in Matthäus 5, 25. Das andere Gleichnis, kann ich jetzt nicht sagen, wo es ist. Da bekommt man verschieden, Entschuldigung, gleich viel. Er gab jedem
einen Groschen
oder ein Talent.
Ein Weinberg.
Das, ja, das kann sein, ja. Und das Matthäus 19 ist es, ja.
Ja, oder dass unsere Werke wie Stroh verbrennen, wenn es halt nichts war, vielleicht wenn es seelisch war.
Ja, das ist auch ein Bild, ja. Und das wird Paulus hier gebrauchen, ja. Da wird sehr deutlich, dass es durch Treue, dass eine Sache der Treue ist, ja. Der Pflanzende und der Bewässernde sind eins, aber jeder wird seinen eigenen Lohn bekommen, nach seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Dieser Ausdruck Mitarbeiter bezieht sich auf beide Abschnitte, den bisherigen 5 bis 9 und auch auf den weiteren 10 bis 17. Wir haben hier zwei Bilder. Das eine Bild hat mit dem Ackerbau zu tun, mit dem was pflanzen und bewässern. Und das andere hat mit dem Bau zu tun. Nur beim Bau kommt der Apostel noch auf weitere Gedanken zu sprechen, sodass es ein extra Abschnitt ist, nicht nur zwei Bilder nebeneinander. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Das sind die zwei Bilder. Übrigens, nicht nur Gottes Ackerfeld, sondern Gottes fruchtbringende Ackerfeld. Wenn man Matthäus 13 hinzunimmt, ja. Das erste Gleichnis. Den Begriff des Baus greift Paulus jetzt sonderlich auf und in Verbindung damit macht er deutlich, was für Menschen sie sind und sein sollen, an denen Gott arbeitet. Das heißt, Lehrer des Evangeliums sind Mitbauarbeiter an einem Bau, in dem Gott wohnen will. Und Paulus gebraucht hier ein Wort für Tempel, Naos im Griechischen, das eigentlich Heiligtum bedeutet. Man könnte den Tempel in Jerusalem in zwei Teile teilen. Das Ganze heißt Tempel und der innere Teil heißt Tempel. Aber mit zwei griechischen Wörtern könnte man das noch aufteilen. Hieron ist der ganze Tempel, das Areal, ja? Weiterum? Das ganze Tempelareal. Aber Naos ist das eigentliche Heiligtum, das ja auch wieder in zwei aufgeteilt war. Das Heilige und das Allerheiligste. Und dieses Wort Naos gebraucht Paulus für den Christen oder auch für die Gemeinde. Sie ist der eigentliche Tempel, das Heiligtum. Das heißt, die Wohnstätte eines Gottes. Und daran arbeitet Gott. Und daran sind Lehrer des Evangeliums und letztlich will er sagen, jeder Christ, der mithilft. Ja? Er dehnt die Mitarbeit hier aus. Er geht hier etwas weiter. Er bezieht alle Gläubigen ein. Aber betonungsmäßig sind es die Lehrer des Evangeliums, an die er denkt. Das ist klar. Er zeigt hier, wie man überhaupt über jemanden zu denken hat, der mithilft in der Arbeit der Gemeinde. Und das Ziel aller Reich Gottes Arbeit ist, diese Wohnstätte zuzubereiten. Oder anders ausgedrückt, Christus Ähnlichkeit herbeizuführen im Leben von Menschen. Und das ist die Qualifikation für Wohnstätte Gottes. Wir lesen die Verse 10 bis 17. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, in zweifacher Weise. Er bekam die Begabung, die gleichzeitig eine Führung war, die Gnadengabe des Apostelamtes. Und als er diente, lebte er aus der Gnade Gottes, damit er mit dieser Gnadengabe in rechter Weise dienen konnte. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Aber ein anderer baut darauf. Hätte auch sagen können, andere. Ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der liegt, welcher Jesus ist, der Christus, der Messias. Also er ist die Botschaft. Das Fundament ist die Botschaft von Jesus Christus. Und diese Botschaft hat Paulus von Gott bekommen und hat sie im Raum des damaligen römischen Imperiums gelegt und darauf baut man. Überall hat er dieses Fundament gelegt. Wenn jemand auf diesen Grund hinaufbaut, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh, wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag, da ist nur ein Tag gemeint, ja. Manchmal kann man diesen Ausdruck so finden. Damit ist der Tag der großen Offenbarung, wo wir alle vor ihm stehen, gemeint. Jener Tag, an dem der Herr Jesus erscheinen wird und wir vor ihm stehen. Der Tag wird es klar machen, weil es in Feuer enthüllt werden wird. Denken wir an Offenbarung 1, die feuerflammigen Augen Gottes, Jesus, des Herrn, die alles durchschauen werden, weil es in Feuer enthüllt werden wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer prüfen. Wenn jemand das Werk bleibt, nicht verbrennen wird, dass er darauf baute, wird er Lohn bekommen? Und wann wird es bleiben? Was ist das Kriterium für Qualität? Liebe. wenn es wirklich aus Liebe zum Herrn geschah. Ich hatte das Vorrecht, vor Jahren an einer Konferenz, Lehrkonferenz in Österreich zu dienen. Und mein Kollege, Referent, ich hörte ihm gern zu, sagte einmal, er hat über Evangelisation gesprochen. Und er sagt, es gibt Evangelisten, die evangelisieren aus Liebe zu Jesus. Und es gibt Evangelisten, die evangelisieren aus Liebe zur Statistik. Und dieses Werk wird verbrennen. Und jetzt darf jeder sich prüfen, was meinte ich eigentlich? Was liebte ich eigentlich? Mich selbst, meinen Ruhm? Jetzt sollen die Korinther sich prüfen. Was liebt ihr eigentlich, Jesus oder Paulus? Ja, wir lieben beide. So? Aber wir könnten nicht zwei Götter haben. Wo sind die Prioritäten? Das müsst ihr euch. Das muss sortiert werden. Wenn das richtig sortiert ist, dann kann man beide lieben, aber das eine im Zeichen des anderen. Interessant ist, wenn man die zwei Gruppen von Baumaterial vergleicht, dann merkt man, dass das nicht bestehende Baumaterial zwar massig ist, groß ist, sie gebrauchen Holz, ja, das sieht man schnell, ja, damit kann man etwas Sichtbares herstellen. Es macht Eindruck, Stroh, da brauchen sie viel Stroh und Stoffe, wenn sie etwas bauen wollen. Ja. Das kann Eindruck machen, weil es zu sehen ist, aber es vergeht. Gold, Silber sind klein, aber sie bleiben. Was Gott tut, muss nicht immer gleich augenscheinlich sein. Natürlich glänzt es, aber in der Ewigkeit wird es glänzen. Hier ist es immer wieder verhüllt. Allerdings kann Liebe wirklich glänzen. Es kann, die kann wirklich Eindruck machen, aber das ist natürlich Material Gottes. Wenn jemandes Werk bleibt, das er darauf baute, wird er Lohn bekommen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, wird er Schaden leiden. Nicht vergehen, aber Schaden leiden. Aber er selbst wird gerettet werden. Aber so wie durchs Feuer. Es geht also an diesem Tag nicht um Rettung oder Nichtrettung, sondern um Lohn oder Nichtlohn, beziehungsweise welchen Lohn. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Heiligtum seid? Eigentlich ist es das Haus eines Gottes oder ein Raum der Anbetung, eine Kapelle. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Heiligtum seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Übrigens ein Hinweis darauf, dass der Geist Gott ist, denn ein Heiligtum ist es, ihr Wohnort eines Gottes. Wenn jemand dem Heiligtum Gottes Schaden zufügt, wird Gott ihm Schaden zufügen. Der Mensch kann, was Gott schuf, schädigen. Gott kann, was der Mensch schafft, schädigen. Wird Gott ihm Schaden zufügen? Denn das Heiligtum Gottes ist heilig, welches ihr seid. In den Versen 18 bis 22 sagt er, auch eine richtige Selbsteinschätzung ist wichtig für den Umgang mit Lehrern oder Mitarbeitern im Reich Gottes. Niemand betrüge sich selbst. Das Wort bedeutet eigentlich gänzlich betrügen. Das würde man tun, wenn die vorangehende, zuvorstehende Warnung missachtet würde, dann würde man sich gänzlich betrügen, wenn man weiter nach dem Äußeren urteilen wollte. Niemand betrüge sich selbst. Umgekehrt, wenn wir uns auf den Herrn verlassen und seinen Gesichtspunkt einnehmen, werden wir uns nie irren. Knie. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Weltzeit, so werde er ein Tor, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es ist geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer Klugheit. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weise, dass sie leer sind, eitel. So dass niemand sich der Menschen rühmen sollte. Denn alles ist euer. Warum beschränkt ihr euch auf Paulus? Warum beschränkt ihr euch auf Kephas, auf Apollos? Sind ja alles eure Lehrer. Und noch mehr. In Christus ist euch alles geschenkt. Steht euch alles zur Verfügung. Ein herrliches Wort, das mir hilft, immer wieder Freude zu haben an dem, das mir nicht gehört. Ich kann in das Haus eines Reichen kommen und Freude daran haben, wie wenn es mein Eigentum wäre. Natürlich vergreife ich mich nicht daran. Aber ich darf Freude daran haben. Ja? Dazu habe ich ein Recht. Denn ich weiß, das gehört meinem Herrn. Ja? In dem Sinn ist es mein. Die christliche Wahrheit gibt uns eine richtige Beziehung zu dem, was um uns ist. Ja? Wenn wir die Mitte haben. Wir müssen nicht gleich das mitnehmen oder mitlaufen lassen. So dass niemand sich der Menschen rühmen sollte, denn alles ist euer. Ob Paulus, ob Apollos, ob Kephas, ob die Welt, ob Leben, ob Tod, ob Gegenwärtiges, ob Künftiges, alles ist euer. Warum seid ihr so knauserig, ja? Mit eurem Rühmen. Ihr dünkt euch so groß, dabei seid ihr so klein und so kümmerlich und so arm. Erkennt doch euren Reichtum. Wisst, wer ihr seid und was ihr habt. Aber ihr seid Christi. Da ist rechte Selbsteinschätzung. Und Christus ist Gottes. Von ihm gesandt, der Messias Gottes. Und jetzt kommt die Zusammenfassung. So schätze uns ein Mensch ein. So. Als Handlanger Christi. Und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Die Botschaft begann nicht mit uns. Wir sind nur Überbringer, nur Kellner. Ansonsten, Doppelpunkt, es wird bei Verwaltern gesucht, dass einer treu erfunden werde. So sollen sie denken. Das ist der Schlusspunkt dieses Abschnittes. Im Weiteren, 4 Vers 3 bis Ende des Kapitels haben wir praktische und ernste Schlussworte zum Thema Parteiwesen. Lassen Sie mich das noch zu Ende lesen. Und dann können wir bei der letzten Sitzung noch die Situationen besprechen, die erwähnt werden. 4 Vers 3. Mir ist es aber das Geringste, dass ich von euch beurteilt werde. Paulus weiß sich dem Herrn letztlich verantwortlich, nicht Menschen, 2 bis 5. Klein a, erstes Element hier. Paulus weiß sich dem Herrn letztlich verantwortlich, Verse 2 bis 5. Er ist innerlich frei, obwohl er verbunden ist, natürlich gemeinschaftlich mit allen Christen, aber was das Richten betrifft, was das Urteilen betrifft, da macht er sich ganz frei. Mir ist es aber das Geringste, dass ich von euch beurteilt werde. Ob jemand sich meiner rühmt oder nicht, das ist seine Angelegenheit, sein Problem. Oder von einem menschlichen Untersuchungsgericht, wenn jemand mich gar kritisieren wollte. Andererseits beurteile ich auch mich selbst nicht. So distanziert ist er. Denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Wenn er sich selbst nichts bewusst ist, ja. Wenn der Herr ihm etwas zeigt, natürlich, dann ist er sich etwas bewusst. Aber im Moment, normalerweise, weil er in der Heiligung lebt, ja, das ist ein Zeugnis. Weil er in der Heiligung lebt, ist er normalerweise sich nichts bewusst. Aber das heißt nicht, dass er ohne Sünde wäre. Das gibt er zu. Hier haben wir einen kleinen Wink, wie wir in der Heiligung leben können. Wir müssen nicht alles über uns selbst wissen, um frohen Herrn zu sein. Aber umgekehrt, auch wenn wir uns das Gewissen nicht plagt, heißt das nicht, dass wir keine Schuld hätten. Wir bleiben immer sündhaftige Menschen. Und es kann sein, nicht nur, dass wir sündhaftig sind, sondern dass wir Schuld haben, was Tatschuld betrifft. Ja, nur wissen wir es noch nicht. Aber Nummer 4. Mose 4 lehrt uns, wenn uns das dann bekannt wird, sind wir Schuldner geworden, müssen es dann bekennen, wie wenn wir es gewusst hätten. Sehr wichtig, das zu wissen. Jedoch bin ich in diesem nicht gerechtfertigt. Der, der mich aber beurteilt, ist der Herr, nicht ein Korinther. So fällt nicht ein Urteil, wenn es der Herr ist, dann sagt er zu ihnen, dann solltet auch ihr nicht ein Urteil über etwas vor der gebührenden Zeit fällen, bis der Herr kommt. Und dann werden sie schon gewiss nicht tun, nicht wahr? Der ans Licht bringen wird das Verborgene der Dunkelheit und auch offenbaren wird die Beschlüsse der Herzen. Und dann wird einem jeden, man könnte sagen einem jedem von uns, von Gott das Lob werden. Die Verse 6 bis 8 enthalten verschiedene Ermahnungen. Und in diesem Fall sind es echte Ermahnungen. Paulus denkt an Schuld. Diese Dinge, Brüder, habe ich euretwegen auf mich selbst und Apollos übertragen, damit ihr an uns lernen möchtet, nicht über das Geschriebene hinaus zu sinnen. Ein interessanter Vers, bei dem man sich etwas schwer tut. Was ist hier das Geschriebene? Ich denke, wir hätten hier zwei konzentrische Kreise wieder. Zunächst einmal das, was Paulus gerade schreibt, wenn er einen Brief schreibt und über jemanden schreibt. Man soll nicht mehr lesen, als geschrieben steht. Natürlich auch nicht weniger. Aber den größeren Kreis sollten wir nicht vergessen. Nie sollten wir über die Schrift hinausgehen in unserer Beurteilung. Die ganze Schrift kann uns helfen, damit wir uns zurechtfinden im Zusammenleben mit Menschen. Damit man nicht aufgeblasen sei. Bei Aufgeblasenheit haben wir es natürlich mit Luft zu tun. Ja? Die hat ihren gegebenen Wert, aber nicht immer. Damit man nicht aufgeblasen sei, vergessen wir nie, gehen wir über die Schrift hinaus, dann ist es alles nichts, alles leer. Nur die Heilige Schrift hat Qualität, weil sie Gottes Reden ist. Alles menschliche Reden ist letztlich nichts im Vergleich zu dem. Der eine zugunsten des einen gegen den anderen, denn wer macht bei dir einen Unterschied? Was hast du, dass du nicht bekamst? Was hast du, dass du nicht einmal auch geschenkt bekamst? Das ist sehr ernüchternd. Das ist für mich, überhaupt für einen Lehrer des Wortes Gottes, wichtig. Wenn er merkt, die Leute sind dankbar, haben es genossen. Moment einmal, es war alles Geschenk, nichts mir zuzuschreiben. Was hast du, dass du nicht bekamst? Wenn du es aber bekamst, warum rühmst du, wie wenn du es nicht bekommen hättest? Ihr seid schon gesättigt. Ihr seid schon bereichert. Haben keinen Hunger mehr. Oh weh. Fleischliche Orientierung, Diesseitsorientierung macht satt. Nimmt den Appetit für geistliche Dinge. Und diese Situation ist heute verbreitet. Daran leidet die Reichgottesarbeit. Wenig Interesse, gesättigt. Denn anderes hat bereits gesättigt. Wir sollten nie vergessen, um geistliche Wahrheiten zu schätzen, braucht es Verzicht. Wir können nicht beide Welten genießen. Wir können nicht alle fünf Sinne sättigen. Den Augensinn, den Sehsinn, den Hörsinn, den Riechsinn im Tastsinn. Wir können diese Sinne nicht bis zur Sättigung füllen und dann noch erwarten, dass wir dann auf geistlicher Ebene aufnahmefähig sind. Das ist nicht möglich. Ein gewisses Maß an Fasten an ein oder mehr dieser Sinne ist immer notwendig, um aufnahmefähig zu sein für geistliche Dinge. Das ist ein Phänomen. Damit müssen wir einfach rechnen. Ich lebe entweder in der einen oder in der anderen Welt. Bin ich in der einen Welt satt, bin ich in der anderen Welt leer und umgekehrt. Niemand kann zwei Herren dienen. Und diese zwei Welten konkurrieren, was die Herrschaft betrifft. Beide wollen die Herrschaft in meinem Leben. Und ich kann nicht beiden Welten Genüge tun. Irgendwo muss ich leer hinausgehen. Irgendwo. Das ist ein Grundsatz für das geistliche Leben. Ihr seid bereichert. Ihr herrschtet wie Könige ohne uns. Ihr hattet keinen Geschmack für unsere Botschaft. Dies ist hart, aber an die gerichtet in Korinth, die so waren. Und wäre es doch so, dass ihr königlich herrschtet, in Wirklichkeit. Das tun sie aber nicht, aber sie denken sie. Sie denken sich das. Damit auch wir mit euch königlich herrschten. Soweit die Ermahnungen. Mit Vers 9 beginnt der Apostel einen Aufruf. Er sagt, nein, nicht ein Aufruf, Entschuldigung. Er erzählt, wie Gott seine Knechte behandeln kann. Das tut er einmal, damit die Korinther nüchtern werden. Die Korinther pochen sich auf den einen oder anderen Lehrer. Und jetzt nimmt Paulus alle Lehrer zusammen, in einen Korb tut er sie und sagt, wie Gott seine Knechte behandeln kann. Wenn die Korinther das einmal merken, dann werden sie einmal nüchtern werden. Diese Verse ernüchtern, furchtbar. Ist nicht das richtige Wort. Aber sie wissen, was ich meine. Denn ich denke, dass Gott uns, die Apostel, als Letzte zur Schau stellte, als zum Tode bestimmte, weil wir vor der Welt, vor Engeln und vor Menschen ein Schauspiel wurden. Wir sind Tore Christi wegen. Aber ihr seid kluge in Christus. Ironisch gemeint, in Anführungsstrichen. Wir sind Schwache, aber ihr seid Starke. Ihr Herrliche, aber wir sind Ehrenlose. Bis zur gegenwärtigen Stunde leiden wir Hunger und Durst. Und die Kleidung fehlt. Und wir werden mit Fäusten geschlagen. Und sind Heimatlose und arbeiten. Schwer arbeiten wir, das Wort bedeutet Mühen, wirken mit den eigenen Händen. Wir werden gescholten und segnen, das heißt wir beten für sie, werden verfolgt und ertragen es, zahlen nicht mit gleicher Münze zurück, werden gelästert und geben Zuspruch. Wie auskehricht der Welt, wie Müll sind wir geworden, abgewischter Schmutz aller. Bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses letzte Wort schreibe, bleibt das so. Denkt daran, Gott selbst lässt das zu. Wollt ihr schon im Paradies leben? Wollt ihr schon die ganze Herrlichkeit vorwegnehmen? Passt auf, worüber ihr euch freut. Bleibt nüchtern. Rühmt euch des Herrn, aber werdet fähig, in einer Welt des Verzichtes zu leben. In einer Welt, wo das Paradies noch nicht geschenkt ist. Wo man noch wirklich zu kurz kommt. In den Versen 14 bis 17, wir müssen abschließen, ruft Paulus auf, ihn zum Leitbild zu nehmen. Das sind deutliche Worte, die brauchen vielleicht nicht der Exegese. Wir dürfen vielleicht nicht der Exegese. Paulus ruft auf, ihn selbst zum Leitbild zu nehmen. Das kann man wenn man in der Heiligung lebt, in der Treue steht. Und 18 bis 21, das sind jetzt sehr deutliche Worte an die korinthische Situation. 18 bis 21 haben wir letzte ernste Worte eines sehr besorgten Seelsorgers. Ich komme als Vater. Wie wollt ihr, dass ich komme? Mit dem Stock oder mit netten Worten? So beendet Paulus diesen Text über das Parteiwesen. Und ich denke, jeder von uns merkt, wie ernst die Sache der Trennung im Leibe Jesu ist.